Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schreibcast-Folge. Hallo Dennis.
Hallo Birte.
Wir sprechen heute über Fehlerkultur im Schreiben. Das ist die Einleitung.
Das ist straight to the point.
Ja. Ich dachte, welche Geschichte erzähle ich vorweg? Tatsächlich habe ich da viel drüber selber nachgedacht mit dem Thema KI und Fehler, weil ich vielleicht auch in mir wahrnehme, dass die steigende Benutzung oder die steigende Normalität des Nutzens von KI, textgenerierenden KI, könnte vielleicht was verändern an der Fehlertoleranz.
Ja, ich weiß nicht, ob ich dem folgen würde ohne weitere Erläuterung. Also, Moment.
Das macht nichts.
Ja.
Da haben wir auch noch fast eine Stunde.
Ja, sehr gut. Also, warte, weil KI-Tools, die Nutzung von KI-Tools normalisiert wird, steigt die Toleranz gegenüber Fehlern?
Nee, andersrum. Sinkt, also ich würde sagen, verändert sich. Ich glaube, ich habe gesagt, ich meinte halt sinkt.
Okay, ich habe es im Sinne von steigen und ich dachte halt erstmal so, okay, ja, dann, okay, ja. Dann,
wobei ich jetzt seit einiger Zeit auch was Neues beobachte, weil Menschen das manchmal, auf Social Media liest man so Sachen, dass Fehler ja zeigen würden, dass es ein
menschgeschriebener Text ist?
Ja, ich wollte das auch sagen, dann dachte ich, naja, irgendwie, wenn du mit KI arbeitest, ist es durchaus auch menschgeschrieben und ich fand es auf einmal, ich war gerade in diesem Ding von, was ist das Gegenteil von digital, dieses...
Der
nicht,
Prozess, ja, aber der Prozess des Aufschreibens wurde nicht automatisiert.
Genau.
Wenn man einen Fehler drin hat.
Genau, und ich lese immer mehr, dass das also jetzt ein Gütekriterium ist, Tippfehler.
Ja, das wäre genau auch was ich einbringen würde, weil ich auch glaube, dass man dafür ein Argument machen kann, was ja letztlich einen Kulturwandel bedeuten würde, in dem wir eh gerade mittendrin sind, aber es ist quasi so es ist wie so ein kleiner Seitenarm dieses größeren Kulturwandels, den wir gerade haben. Ja, genau, darüber finde ich, sollten wir auf jeden Fall sprechen. Ich glaube nämlich auch nicht, ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ich glaube nicht, dass man so jetzt Texte liest und sagt, ach toll, da sind ja ganz viele Tippfehler drin. Das finde ich aber sympathisch und so artisan-mäßig, das ist ja jetzt quasi handgemacht, toll, toll, da sind wir noch nicht und kommt auch so ein bisschen, also es kommt ein bisschen auf die Art der Fehler an, würde ich sagen. Gleichzeitig aber auch die andere These, dass die Toleranz für Fehler sinkt, ich glaube, da ist sicherlich auch was dran, nämlich genau diese Frage, warum nutzt die Person nicht KI, um es zu bearbeiten, was soll das? Auch das ist, glaube ich, nicht so eindimensional, weil ja, auch wahrscheinlich ein großer Unterschied ist zwischen Leuten, die das wollen und Leuten, die das nicht wollen.
Wie geht es dir denn selber damit, wenn du Texte liest mit Tippfehlern? Beobachtest du in dir selber veränderte Wahrnehmung?
Ja, beobachte ich auf jeden Fall in verschiedenen Kontexten. Welchen nehme ich denn mal als Beispiel? Oh, nehmen wir mal eine Social-Media-Plattform, aber eine, über die wir hier nicht so oft sprechen, nämlich Reddit. Reddit, so das große Message-Board, quasi inzwischen eigentlich von all den großen Social-Media-Plattformen wahrscheinlich noch die am ehesten so ein bisschen textbasiert ist und vielleicht so ein bisschen an so alte Foren erinnert, ohne ein Forum zu sein. Da lese ich in erster Linie mit. Ich hab einen Reddit-Account, aber ich schreibe eigentlich so gut wie gar nicht. Aber ich habe halt so ein paar Communities. Und da habe ich es immer öfter, dass in Posts Leute kommentieren und sich darüber beschweren, dass sie denken, dass quasi Postings auf Reddit KI-generiert sind. Das ist vor allem eine Kritik, die kommt, wenn Posts sehr, sehr lang sind, eine typische Absatzstruktur haben, die halt so KI baut, also von der Länge her, und wenn diese Postings fehlerfrei sind. Und da kommen wir zu dem Ding. Also, dass du zum Beispiel so, es werden keine Abkürzungen benutzt. Es wird überhaupt kein Internet-Lingo benutzt, der für Reddit üblich wäre. Und das ist wirklich so, dass man das immer mehr sieht, dass die Leute dann quasi gar nicht mehr auf dieses Posting antworten, sondern halt sagen irgendwie, ja, don't even bother, that's ChatGPT generated. Und dann auch die Leute wirklich deshalb, weil es ChatGPT generated ist, nicht darauf antworten. Und da ist offensichtlich so ein Ding von zu gleichförmig und zu perfekt geschriebener Text passt nicht zu dieser Social Media Plattform. Wobei es da auch teilweise in die andere Richtung geht. Manchmal hat man halt wirklich so Texte, die echt schwer verständlich geschrieben sind. So Interpunktion fehlt komplett, es ist eine Wall of Text. Es sind so angefangene Gedankenfetzen, weil einfach irgendjemand nur runtergeschrieben hat und sich keine Mühe gemacht hat, das zu gliedern. Auch da gibt's dann Kritik, dass Leute sagen, ja, das ist nichts unverständlich. Ich habe aufgehört, deinen Text zu lesen, ich kann dir hier drauf auch nicht antworten.
Genau, und das kenne ich ja auch von, das ist ja die andere Seite, dass Menschen auch nicht auf Text eingehen, wenn ein Tippfehler ist. Wobei ich nicht glaube, dass an der Stelle das um die Tippfehler geht, ne? Also anders als bei deinem Beispiel. Bei deinem ersten Beispiel geht's um zu perfekt und da geht's darum. Ich erinnere oder erlebe auch, dass wenn sehr auf Fehler eingegangen wird in Texten, wenn das Thema nicht passt, also sozusagen als eine, ich würde mal vermuten, eine Schamabwehrreaktion, ja, ich würde in einem Text beispielsweise, ach, keine Ahnung, nehmen wir mal das Feminismusbeispiel, du schreibst irgendwie einen Beitrag, der es irgendwie mit Feminismus zu tun hat oder irgendein anderes politisches Thema und nimmst eine starke Haltung ein und Menschen antworten nicht auf den Inhalt, sondern darauf, dass du auch einen Rechtschreibfehler hast und du erstmal lernen solltest, vernünftig zu schreiben.
Ja. Mhm.
Das würde ich an der Stelle als Schamabwehrreaktion vermuten.
Ja, genau. Es ist halt auch so ein Derailing-Prozess in dem Fall ganz oft, dass dann halt man sich nicht inhaltlich mit dem Posting auseinandersetzen muss, weil man es auf einer anderen Ebene kritisieren kann und diese eine Ebene ist dann stellvertretend für alle Ebenen des Textes und sagt, ja, wenn die eine Ebene nicht stimmt, dann sind ja auch alle anderen Ebenen überhaupt schon mal gar nicht kritikwürdig oder diskussionswürdig. So ähnlich läuft das auf Reddit, glaube ich, auch ab. Und du hattest mich ja gefragt nach, hat sich da bei mir persönlich was verändert?
Mhm.
Was sich bei mir persönlich verändert hat, ist vor allem, dass ich merke, dass ich diese Spurensuche, die jetzt gerade so abläuft, also diese Deutungshoheit über, ist das ein KI-Post oder nicht, dass ich die so langsam, also nicht so langsam, sondern sehr schnell, ziemlich ermüdend finde. Weil diese Postings auf Reddit, die man dann hat, die sind dann oft so, dass da dann halt wirklich stattdessen auch wirklich lange diskutiert wird und hin und her diskutiert wird, ist das jetzt KI generiert oder nicht. Meistens dann die Person, die den Post selbst geschrieben hat, schreibt dann gar nicht immer wieder irgendwas dazu. Ich glaube, die Person ist dann die erste, die sich aus dem Thread verabschiedet, weil sie sieht, okay, hier wird nicht über meinen Inhalt diskutiert, sondern irgendwelche Leute fetzen sich darum, ob das jetzt KI generiert ist oder ob da mehr Fehler drin sein müssen oder nicht. Das ist das, was mich super ermüdet, weil ich sage so, ja, also für so ein Internetforum ist jetzt irgendwie erstmal relativ egal, ob da jemand KI generiert hat, um seinen Beitrag zu machen, gerade wenn er sagt, ich brauche irgendwie Hilfe bei einem Problem und das habe ich jetzt hier mal formuliert oder formulieren lassen oder ob das selbst geschrieben ist. Also da ist so die Frage nach, ja, aber so ist Authentizität denn das wichtigste Kriterium für so einen Post? Und bei anderen Textsorten habe ich es ganz hart. Also, weiß ich nicht, wenn ich Dokumente lese, die ganz speziell für mich adressiert sind, ich hatte es jetzt in dem Fall so Bewerbungsschreiben, also ohne jetzt auf irgendwas Inhaltliches einzugehen wegen Datenschutz und so, aber so da habe ich gemerkt, bin ich auch immer noch so, wenn ich da irgendwie das Gefühl habe, die sind einfach sloppy geschrieben, dann ist das immer noch für mich so ein Punkt von ja, okay, vielleicht bewirbt sich die Person hier gerade auch auf die falsche Stelle, um ein unfertiges Bewerbungsschreiben einzuschicken oder ein Bewerbungsschreiben mit vielen Fehlern oder ein Bewerbungsschreiben, was nicht meinen Ansprüchen genügt. So, da merke ich, da bin ich immer noch sehr sehr, sehr kritisch. Mhm. Weil es aber auch so ein Ding ist von so, ey, es ist ein einseitiger Text plus eine CV dahinter. Also es ist jetzt eigentlich gar nicht so viel verlangt.
Hat es was mit der Textart zu tun?
Ja, ja.
Weil das ja auch, das Anschreiben ist eine sehr formelle.
Genau, ja. Ich finde schon. Das ist so etwas, wo man sich ja von seiner besten Seite zeigen möchte. Und natürlich jetzt, ich meine, wenn ich mit Bewerbungsgesprächen beschäftigt bin, dann ja auch in einem Bildungsbereich, in dem es um Schreiben geht. Wo ich mir denke, so, das sollte passen. Und damit meine ich nicht keinerlei Tippfehler drin. Ich habe tatsächlich, glaube ich, sogar eine relativ hohe Akzeptanz gegenüber nicht perfekten Motivationsschreiben, also gerade aber so eher auf der inhaltlichen Ebene von was kommt da rein und was nicht. Ich habe aber eine relativ niedrige Akzeptanz, so, ja, wenn da so offensichtliche Schludrigkeitsfehler drin sind. Also so, ja, Rechtschreibfehler, teilweise Grammatikfehler. Grammatikfehler in einem Motivationsschreiben, wenn das gleichzeitig eine Person ist, bei der ich nicht annehmen muss, also wenn das eine Person ist, die Deutsch als Muttersprache hat und dann sind dann wirklich sehr, sehr viele offensichtliche Fehler drin, denke ich mir immer so, ja, das ist so ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu schludrig einfach. Mhm. Ich kriege dann direkt so ein Gefühl von, das ist nicht ganz ernst genommen, ist halt so schnell hingeschrieben.
Mhm.
Also da hängt es total von der Textsorte ab. Zum Beispiel Social Media Posting, das ist bei mir so dieses, das ist mir völlig egal, wie viele Fehler da drin sind. Also ja, wenn ich es irgendwann gar nicht mehr lesen kann von der Verständlichkeit her, dann lese ich es halt nicht. Aber dann bin ich jetzt halt auch niemand, der dann drunter schreibt, oh, super, jetzt nicht gut lesbar, sondern dann ziehe ich halt einfach weiter unkommentiert. Aber da irgendwie Textfehler, wo ich mir dann immer denke, so, ja, mein Gott, versendet sich halt auch.
Und merkst du dann bei dir eine Veränderung? Also das war ja auch, okay, ja, wie nimmst du das wahr? Aber gab es auch eine Veränderung eventuell durch diese Normalisierung von KI?
Bezüglich Fehlerkultur eigentlich, ich weiß nicht, ob es wirklich Fehlerkultur ist. Ich nehme halt auch diese KI-generierten Texte wahr oder Texte, von denen ich denke, dass sie KI-generiert sind. Das mache ich aber nicht so sehr an dem Faktor, wie viele Fehler sind in diesem Text oder sind nicht in diesem Text wahr, sondern das mache ich eher an so Markern fest, wie hat der halt so diese Standardstruktur von einem KI-generierten Text, hat der so die gleichen Floskeln, die diese Texte oft haben und hat sich jemand die Mühe gemacht, diese nochmal zu überarbeiten oder rauszustreichen. Aber wenn ich irgendwo dann so Texte lese, die dann irgendwie schon anfangen mit, das ist ein sehr interessantes Problemfeld mit zahlreichen Perspektiven darauf, dann bin ich halt schon so, dann merke ich, dass ich wirklich so von vornherein schon so, oh Gott, bekomme, weil ich mir denke, das ist jetzt wieder so ein Text, wo ich einfach jetzt schon weiß vom Lesen, was da drin stehen wird, weil es halt so ein Standard-Chat-GPT-generierter Text ist, der halt auch nicht mehr groß überarbeitet wurde.
Mhm.
Was Fehler angeht, ich habe nicht dieses Ding von, ich erwarte jetzt weniger Fehler in Texten, die ich lese, weil ich davon ausgehe, dass die Menschen sie einmal durch eine KI-Überarbeitung laufen lassen. Ich glaube, da hat sich bei mir bis jetzt noch nicht viel geändert. Und keine Ahnung. Ja. Also wenn, dann unbewusst. Vielleicht habe ich KI-überarbeitete Texte bereits gelesen und finde die besser, weil sie mit KI überarbeitet wurden, als ich sie gefunden hätte, wenn sie es nicht gewesen wären, aber dann habe ich es nicht gemerkt. Also deshalb schwer zu sagen.
Mhm.
Hast du da eine Haltung, die du wirklich auch in Worte fassen kannst und die schon so ausgeprägt ist?
Nein, und es ist auch sehr textformabhängig, wie bei dir. Verändert hat es sich durchaus. Also es gibt auch Textformen, bei denen ich denke, oder Textstadien vielleicht eher, bei denen ich denke, okay, ja, es gibt jetzt inzwischen wirklich einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen, was Rechtschreibung und Grammatik angeht, nutze es gerne. Wenn das, also, ne, wenn ich beispielsweise Hausarbeit zum Benoten bekomme, in der Dozentinnenrolle wäre das dann.
Mhm, ja.
Wenn ich, also bei so normalen E-Mails, die so eh normal hin und her geschickt werden, hat sich das für mich gar nicht verändert. Da ist es für mich auch völlig egal. Es gibt auch formellere E-Mails für mich. Beispielsweise, als ich vor 1000 Jahren mal eine Konferenz mit organisieren durfte und Menschen dann auch Beiträge eingereicht haben und dies noch per E-Mail, das ist ja jetzt auch anders, in der Regel oft. Und in dieser E-Mail fand ich auch schon eine angemessene Sprache okay. Keine Smileys.
Ja, klar. Was ja zum Beispiel was ist, was jetzt KI auch eher nicht einbauen würde.
Wahrscheinlich.
Könnte man.
Aber das ist ja auch nicht, das ist ja auch wirklich schon lange her. Und ja, da würde ich sagen, gab es auch keine Veränderung, sondern das ist für mich dann immer noch so. Vielleicht bin ich auch eher noch toleranter geworden, was das angeht. Und achte aber bei meinen eigenen Texten, glaube ich, inzwischen mehr. Ah ja, es kommt auch sehr auf den Text an. Es gibt so Texte, wo du denkst, egal. Aber es gibt Texte, wo ich deutlich mehr drauf achte.
Ja. Das mit den eigenen Texten drauf achten, ist ein spannender Punkt, weil ich, glaube ich, auch bei mir teilweise jetzt schon beobachtet habe, dass ich manchmal darauf achte, dass mir in Texten nicht vorgeworfen wird, dass ich die einfach so in ChatGPT eingegeben habe. Was ich also tatsächlich nicht mache. Es war ganz interessant. Ich habe neulich in irgendeiner Diskussion, wo es so darum ging, so, ja, wie verwendet ihr denn ChatGPT so im Alltag und auch beruflich und so? Und dann alle meinten so, ja, ach, ich, ah, super, ich nutze das als Brainstorming Assistant. Ja, ich gebe da erstmal irgendwie, ich lasse da irgendwie Texte vorformulieren und dann habe ich ja so eine Zeitersparnis. Und dann war ich irgendwann und war so dieses, das ist ganz interessant, ich beschäftige mich zwar relativ viel damit, aber ich benutze es in meinem Alltag quasi gar nicht. Also null. Weder zum Brainstormen noch als Ansprechpartner für irgendwas. Ich benutze es auch nicht als Suchmaschine. Ich verwende es nicht. Also wirklich nur in beruflichen Kontexten, wenn ich irgendwas lernen möchte über die KI, aber ich arbeite kaum mit der KI, außer aus Lernzwecken. Ist mir aber auch neulich erst aufgegangen, dass ich eigentlich so privat eine extreme Anti-Haltung habe, die ich aber hier im Podcast auch schon mal formuliert habe. Ja, und ich versuche tatsächlich dann so manchmal bei meinen E-Mails so, dass ich mir denke so, okay, ich baue jetzt hier mal so eine Formulierung ein, die nicht so eine typische Standardfloskel ist, damit man noch sieht, dass diese E-Mail höchstwahrscheinlich von mir selbst geschrieben wurde und dass ich mir da Mühe gegeben habe, eine eigene Antwort drauf zu formulieren. Gerade bei so Mails, wie du es eben auch als Beispiel gegeben hast, mit wenn ich so möchte, dass ich die E-Mail als wichtig genug empfinde, dass mein Gegenüber sieht, dass ich persönlich in diesem Gespräch anwesend bin und das nicht einfach nur durch KI substituiere.
Da habe ich mir... Ja, ich wollte sagen, noch nie Gedanken drüber gemacht, aber stimmt nicht, weil ich ja vor kurzem so ein Feedback bekommen habe. Das ist offensichtlich ein KI-generierter Text mit einem schlechten Prompt. Seitdem denke ich darüber nach, ob meine Texte KI-generiert wirken.
Ja.
Aber vorher habe ich da nie drüber nachgedacht und vor allem, und tatsächlich habe ich aber nicht, weil ich wüsste gar nicht, welche normalen Floskeln oder so. Deswegen würde ich sagen, mache ich mir insofern da nicht so Gedanken drüber. Aber lass uns dann nochmal versuchen, zurück zum Fehlerthema zu kommen.
Ja.
Ich fühle uns ein bisschen entfernt davon.
Ja, naja, gut. Wir hatten Schreibkultur, aber das ist halt auch Fehlerkultur. Also so dieses.
Es ist total. Es ist es ja. Und das ist ja auch die Frage letztlich, also mit dem Thema KI generiert, das haben wir schon mal drüber gesprochen. Inwiefern ist das noch, oder inwiefern hat sich die Prozessorientierung verändert? Oder inwiefern verändert die sich?
Ich finde ein bisschen, die Frage ist, man kann es ja fast noch größer machen. Spitzen wir es doch einfach mal zu. Bewegen wir uns auf eine...
Machen wir es jetzt größer oder spitzen wir es zu?
Überspitzen. Ach, ja, spitzen wir zu, ist falsch. Ja, ich will es größer machen und ich will es gleichzeitig so, wie heißt denn das, wenn man so im Journalismus übertreibt und so, nicht Clickbait, sondern aufblähen, ach, keine Ahnung, überspitzen, sagen wir überspitzen. Okay. So, bewegen wir uns durch jetzt auch technische Änderungen bewegen wir uns auf eine Schreibkultur zu, in der es eigentlich gar keine Fehlerkultur mehr geben wird. Das wäre meine Überspitzung, weil vorausgesetzt wird, dass man Fehler halt eben jetzt durch technische Automatisierung einfach abschaffen kann und das der Vergangenheit angehört. Und ist das etwas, worauf wir uns zubewegen, dass wir das erwarten? Wir erwarten zumindest so ab der grammatikalischen Ebene, wir erwarten grammatikalisch, wir erwarten rechtschreiblich, wir erwarten interpunktuell, orthografisch fehlerfreie Texte, weil KI dann irgendwann so gut ist, dass wir die da einfach durchballern können und dann passt das schon. Und geht dann damit die Fehlerkultur verloren? Also zumindest auf diesem Level. Und dann und eine Fehlerkultur, wie auch immer, ob man die jetzt negativ empfindet, so wie wir sie gerade haben, oder positiv empfindet, so wie wir sie gerade haben, haben wir das bald einfach irgendwann nicht mehr, ist meine Frage.
Das ist ein spannender Punkt. Das ist ja genau das, worauf ich mit meinem meiner vagen Anfangsaussage drauf hinaus wollte, quasi. Und gleichzeitig ist ja das, worüber wir gerade gesprochen haben, eine, ich würde sagen, entgegenläufige Richtung, die aber wenig was mit Fehlerkultur zu tun hat, weil Fehlerkultur beinhaltet für mich, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen und daraus zu lernen.
Genau, genau. Ne?
Also an Fehlern wachsen. Wenn ich aber sage, in Texten dürfen keine Fehler sein, weil du kannst die eben ausmerzen durch eine Software. Oder sage, in Texten müssen Fehler sein, damit andere Menschen nicht behaupten könnten, dass es durch eine Software generiert wurde. Mhm. Beides ist keine Fehlerkultur für mich. Weil es geht in beiden Punkten um ein Produkt und nicht um den Prozess, um diesen Prozess, der nach dem Fehler ist. Und um den Fehler herum passiert.
Ja. Also quasi würde in die Richtung gehen von wir sind gerade eh schon auf dem besten Weg, eine Fehlerkultur zu verlieren, abzuschaffen.
Na, wir hatten ja wahrscheinlich nie eine Fehlerkultur, oder? Also.
Ja, wenn dann eher eine negativ behaftete. Also Fehlerkultur
im Sinne von, du hast kannst keine Fehlerkultur gemacht. Nicht haben, aber aber, es gibt keine konstruktive Fehlerkultur.
Ja, so ganz, also wie gesagt, das ist wahrscheinlich der Normalfall in ganz vielen Schreibkontexten, dass Fehlerkultur gerade im deutschsprachigen Raum heißt, es wurde ein Fehler gemacht, der muss jetzt korrigiert werden und der kommt am besten nicht nochmal vor. Aber es gibt ja schon überall die Ausnahmen von dieser eventuell kapitalistischen Verwertungslogik geschuldeten Regel, dass man Menschen hat in Schreibkontexten, die Fehler zulassen. Also so, erinnere dich hier, letzte Woche nicht aufgenommen, aber letzte Woche veröffentlicht, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, es macht gar keinen Sinn, unsere Benedikt Welz-Episode, in der Benedikt Welz auch darüber schreibt, wie viele Fehler er macht und wie viel er aus diesen Fehlern gelernt hat. Und zwar auch von Leuten, die sich beruflich damit auseinandersetzen. Also quasi so professionelle Lektorinnen und Lektoren. Da gibt es ja eine Fehlerkultur im Sinne von mach viele Fehler, überarbeite immer wieder. Es gibt an der Uni Dozentinnen und Dozenten, die eine Fehlerkultur etablieren. Ich habe sie selbst in meinem Studium gehabt. Ich habe wahnsinnig viel gelernt von Lehrenden, die sich Zeit genommen haben, die vielen, vielen Fehler meiner Hausarbeiten konstruktiv auseinanderzunehmen, sodass ich wirklich was daraus lernen konnte. Und die mir nicht das Gefühl vermittelt haben, dass es schlecht ist, dass ich diese Fehler gemacht habe, sondern gesagt haben, so, es passiert, guck dir an, wie der Fehler entstanden ist, vollzieh ihn nach und lern daraus und versuch ihn beim nächsten Mal dann vielleicht nicht mehr zu machen. Und wenn doch, dann ist es auch nicht so schlimm. Also haben wir ja schon in dem Sinne, nicht überall und nicht flächendeckend, aber es gibt sie. Noch. Mhm.
Ja, spannend. Ist heute offensichtlich meine Standardäußerung zu deinen Aussagen. Spannend. Ich habe verschiedene Ansatzpunkte im Kopf, weil du hast gerade verschiedene Themen gesagt. Ich habe extra einen Stift in der Hand und einen Block vor mir liegen zum Mitschreiben und habe aber so zugehört.
Okay.
Also beziehungsweise.
Kriegen wir auseinander.
Lass mich mal auf Benedikt Wells und die Fehler eingehen erst.
Wells?
Benedict Wells.
Okay. Das ist ein amerikanisches alter Ego.
Okay.
Das war auch keine gute Fehler.
Also Benedict Wells schreibt, dass er viele Fehler gemacht hat und dass er daraus gelernt hat. Und wir haben gesagt, dass er sehr offen darüber spricht.
Ja.
Finde ich auch. Und gleichzeitig hat mir beim Lesen an der Stelle gefehlt die Frage, wie genau hat er denn daraus gelernt? Also ja, durch Feedback, da bei dem einen Lehrer bekommt man das mit, ne? Aber er hat ja gesagt, okay, die Leute schreiben ihm, ich habe keine Lust, das zu lesen, und er hat versucht, besser zu werden. Und dieses Versuchen, besser zu werden, ist etwas, was für mich oft noch, das habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, glaube ich, so in so einem Nebelraum passiert.
Mhm.
Wenn Menschen sagen, sie begeben sich schreibend auf die Reise, besser zu werden.
Ja.
Wie denn? Ich hätte gerne so ein, wie hast du es denn gemacht?
Ich finde tatsächlich, dass Wells gerade in seinem Buch extrem präsent und pointiert darüber spricht, wie er besser geworden ist. Zum Beispiel, dass er schreibt, eines der großen Probleme bei seinem Jugendroman war, dass seine Figuren nicht jugendlich sprechen. Und er dann sagt, das war eine der Varianten, wie er besser geworden ist. Dass er sagt, am Anfang hat er zwar irgendwie Ideen gehabt, wie diese jugendlichen Figuren sich verhalten sollen, aber er hat ihnen nicht die richtige Sprache gegeben. Und das hat er auch immer wieder gefeedback bekommen, dass einfach kein Jugendlicher so sprechen würde.
Und das hat dann, er Feedback bekommen. Ja, das habe ich dann tatsächlich scheinbar überlesen.
Und dann, so dass er halt sagt, so da muss es einfacher und präsenter werden. Und in anderen Sachen hat er quasi so, wenn er bekommt das Feedback, das ist zu lang und zu uninteressant. Und er dann sagt, ja, okay, da muss es gerafft werden. Also er macht es schon relativ konkret in seinen Möglichkeiten.
Er hatte über Feedback gelernt. Das ist auch genau der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte aus deiner Erzählung. Du hast nämlich wunderbar gezeigt, wie du genau so nämlich auch gelernt hast in der Uni mit Feedback zu Hausarbeiten. Und ich würde über mich sagen, dass ich zu Uni-Zeiten das nicht konnte.
Über Feedback lernen? Also Feedback, das du erhalten hast?
Ja.
Aha, kann ich gleich schon
sagen.
Und
das liegt aber nicht an den Feedbackgebenden.
Ja, sondern an deiner eigenen Störrigkeit oder weil du noch nicht in der Lage warst, dieses Feedback anzunehmen zu dem Zeitpunkt, oder woran lag's?
Genau, an Scham letztlich, würde ich sagen. Aus heutiger Perspektive würde ich sagen, an Scham. Dieses, selbst wenn ich ein Feedback bekomme, habe ich es manchmal nicht gelesen, weil es ist so, da ist ja sowieso nur drin, was ich falsch gemacht habe. Und
ja,
ne, Scham macht das ja, dieses im schlimmsten Fall sozusagen, ich bin der Fehler, statt ich habe einen Fehler gemacht.
Mhm, ja.
Und da war ich noch nicht so weit oder nicht mehr so weit, würde ich sagen. Das ist aus meiner Interpretation heraus etwas, was ich aus der Schule mitgenommen habe, dass Feedback nicht funktioniert.
Okay.
Also zumindest nicht zum Lernen.
Okay. War das bei dir wirklich so eine allgemeine Erfahrung, oder lag es vielleicht doch an der Art und Qualität des Feedbacks, das du erhalten hast? Weil ich kann das total nachvollziehen, und ich hatte das auch. Ich hatte das in der Schule und ich hatte das in der Uni, dass ich teilweise auch extrem dickköpfig war. Wahrscheinlich spielt Scham mit rein, aber die initiale Emotion, muss ich ehrlich sagen, war eher Trotz bei mir, dass ich wirklich dachte so, also keine Ahnung, ich habe mich, glaube ich, auch am Anfang für besser gehalten, als ich war, definitiv. Und ich deshalb auch teilweise so einige Feedbacks einfach nicht aufnehmen konnte, die gut gemeint, aber vielleicht auch nicht korrekt formuliert waren. Also das war dann auch nochmal so die andere Sache. Ich hatte definitiv Erfahrungen in der Uni, wo ich dann das Gefühl hatte, dass das Feedback, das nicht nur negativ war, ich habe dann sowohl positive als auch negative Punkte herausgedeutet bekommen, eigentlich auch sehr, sehr gründlich, aber ich es als so ein bisschen von oben herab empfunden hatte. Und dann ist das natürlich mit Scham verbunden, aber bei mir hat es halt auch meine Trotzreaktion geweckt. Und das waren dann so Feedbacks, die ich dann Semester später besser verstanden habe, mit mehr Erfahrung auf meiner Seite. Und dann, also da ging es schon auch sehr darum, wie das Feedback formuliert wurde. Und dann war halt, es gab eine Dozentin, mit der ich wirklich perfekt geklickt habe, die einfach das genau richtige Feedback für mich gegeben hat, von der ich halt, da konnte ich mich drauf einlassen, auf dieses Feedback. Und aus dem habe ich dann in dem Moment, in dem ich es erhalten habe, sehr viel gelernt. Bei dem anderen Feedback nicht, weil ich mich auch nicht drauf einlassen konnte, weil es aber auch nicht so formuliert war, dass es für mich irgendwie gefruchtet hat. Was gar kein Vorwurf an die Person sein soll, die es mir gegeben hat, weil es ist, finde ich, auch unheimlich viel verlangt, Feedback quasi ohne viel Vorerfahrung so individuell zu gestalten, dass es für die Person passt, die das Feedback erhält. Ist ja kein, ist
Ja.
ja, also ist ja kein, wir machen ja unsere Ausbildung als Schreibberater und Schreibberaterin auch nicht so, weil wir zu viel Zeit haben und weil wir halt sagen, ja, das kann zwar jeder, aber wir brauchen halt irgend so einen Zettel, auf dem draufsteht, dass wir das halt mal gelernt haben, sondern wir machen das ja, weil es eben komplex ist, Menschen zu beraten und ihnen Feedback zu geben. Und nicht alle Leute, die Textfeedback geben, haben das in dem Umfang gelernt.
Können wir jetzt hier aufhören? Das ist ein schöner Satz. Ja, jetzt hatte ich gerade so einen Moment wie du in der Folge mit Schiefer. Weißt du, wo du gesagt hast, oh, diesen Teil hätte ich gerne rausgeschnitten und würde ihn ab und zu gerne mal Leuten vorspielen.
Wir haben doch eh gesagt, wir schneiden aus jeder Episode mal so ein kleines Video raus, was wir viel zu selten hinkriegen, weil wir beide keine Zeit dafür haben. Können wir mal
Ja.
einen Timecode notieren. 30-Minuten-Marke, so in etwa. Okay.
30
Ja.
Minuten. Ja,
Sorry,
also.
aber in diesem ganzen Monolog von mir war am Anfang eine Frage drin und dann habe ich einfach weitergeredet. Aber die Frage nicht war. Genau das mit dem. Hat das nicht auch was mit der Art des Feedbacks zu tun gehabt? Weil du so, du hast es so auf dich
Genau.
bezogen, aber hat
Ich
es nicht
würde
doch
gerne,
was mit
ja,
der
ich
Art?
würde gerne einmal noch mal eingehen auf deinen Trotz, aber vielleicht nur ganz grob und ja, also aus meiner Perspektive und aus dem, was ich gelernt habe, ist Trotz tatsächlich eine Schamabwehrreaktion.
Ja, sicher. Also
Das
glaube ich auch.
heißt, Trotz ist eine Art des Selbstschutzes, wenn Feedback aus welchem Grund auch immer nicht ankommt beziehungsweise beschämend war. Und Beschämung passiert viel schneller, als wir denken. Und das hat ja nicht nur was damit zu tun, wie wir das in dem Moment sagen, sondern auch ganz doll damit, was die Person für eine Geschichte hat, die da vor uns sitzt in der Feedback-Situation oder den Text liest, ne? Also Feedback ist ja nicht nur jetzt, sondern Feedback ist quasi jetzt plus die Vorgeschichte der Person. Also Feedback annehmen, nicht Feedback geben. So. Hat das auch was mit der Art? Als du das gesagt hast, da habe ich sehr drüber nachgedacht und dachte, was gab das denn für eine Art von Feedback an der Uni? Also, durch die erste Hausarbeit habe ich nicht bestanden. Warum, weiß ich nicht. Die zweite auch nicht. Sollte ich überarbeiten? Habe ich aufgegeben. Also, ich habe das noch einmal mindestens abgegeben und es nicht bestanden. Ich weiß nicht warum. Also aus heutiger Perspektive könnte ich mir das mit Sicherheit angucken und nee, müsste ich mir nicht mehr angucken, sondern weiß warum. Nur aus damaliger Perspektive hatte ich keine Ahnung, was ich besser machen sollte. Also die Rückmeldung ist, bitte überarbeiten Sie es und geben Sie es nochmal ab, ist kein Feedback für mich.
Ja, wenn es dabei bleibt, ja, genau.
Und ich hatte dann schon eine Anspannung mitgebracht, wenn es gab ganz selten. Ganz selten erinnere ich mich an Situationen, in denen ich nach einer Hausarbeit in eine Sprechstunde kommen musste, so fühlte es sich an. Es war von denen wahrscheinlich ein kommen durfte. Und dann gab es ein Feedbackgespräch und ich war schon so ein bisschen so, schlag mich nicht beim Hingehen.
Ja,
Und gleichzeitig gab es durchaus Sachen, aus denen ich gelernt habe. Und zwar dann, wenn ich gemerkt habe, dass die Menschen mich als Person durchaus wahrnehmen und nicht nur meinen Text sehen. Also so dieses, ich bin nicht mein Text, weißt du? Und das ist bei mir durchgekommen, indem ich wahrgenommen habe, dass ich gesehen wurde in irgendeiner Art und Weise.
Ja.
Und dann konnte ich auch leichter annehmen, manchmal nicht unbedingt in dem Moment, sondern manchmal, wie du sagst, ein bisschen später. Und am besten, wenn es in einem Gespräch war.
Ja. Das war bei mir, ja, also das mit dem erstmal kurz zu dem Gespräch, auch bei mir wenn es im Gespräch war, hat sehr gut funktioniert. Oder aber wenn es ein ausführlicher Text war. Das hatte ich. Ich hatte manchmal Lehrende, die sich wirklich dann so, die so eine Seite Fließtext produziert haben. Das hat mir auch geholfen. Aber so diese, auch nur so Kommentare an der Seite nicht so richtig. Ich würde gerne an einer Sache, die du gesagt hast, würde ich gerne direkt anknüpfen, weil es, glaube ich, was zu tun hat mit genau dieser Frage, sind wir gerade dabei, Fehlerkultur abzuschaffen? Du hast gesagt, Feedback hat dir am meisten gebracht, wenn du das Gefühl hattest, gesehen zu werden. Also quasi du in deinem Text, du im Schreibprozess, also dass man sagt, so, man ist auf dich eingegangen und wie du irgendwie zu sehen bist im finalen Produkt. Ist das vielleicht der, also ist das so ein bisschen die Ebene, auf der sich es gerade abspielt, die stark verändert wird durch technische Helfer, weil quasi es ja immer schwieriger wird, uns selbst zu sehen in Texten und das ja teilweise auch eingefordert wird. Das Feedback, über das wir jetzt gesprochen haben in unseren persönlichen Beispielen, spielt sich ja gar nicht so sehr auf dieser rein Lower-Order-Concern-Ebene von Rechtschreibfehlern und Grammatik und so ab, sondern das ist ja auch schon viel wieder auf inhaltlicher Ebene. Aber Stück für Stück ersetzt ja Automatisierung eben so Individualität in unserem Text. Sprache wird normiert, alles wird sich aneinander ähnlicher, Formulierungen werden aneinander angeglichen, alles klingt am Ende irgendwie gleich. Da ist nicht mehr viel von uns selbst drin. Und wenn gutes Feedback sich eben genau auf die Parts beziehen sollte, die von uns sind und in denen wir im Schreiben zu erkennen sind, dann wird es natürlich auch immer schwieriger, wertvolles Feedback zu geben, wenn das gar nicht mehr drin ist. Und dann ist irgendwann wirklich die Frage, bringt das überhaupt noch was? Also ist dann nicht Feedback tatsächlich, lassen Sie das doch bitte noch mal durch DeepL laufen. Und dann macht man das halt und dann hat niemand was draus gelernt und dann ist es aber trotzdem für alle gut. So. Weil was anderes eh schon kaum noch Sinn macht.
Sollen wir wirklich weniger in Texten erscheinen? Finde ich schwierig tatsächlich, weil
Aber ich
in
meine auch gar nicht, also
bestimmten.
ich meine nicht sollen, sondern geht es nicht dahin. Darum geht es mir. Ich würde auch extrem widersprechen. Ich will weiter in meinen Texten erscheinen. Aber ist die Bewegung, die wir gerade erkennen, nicht vielleicht sogar ein bisschen gegenläufig? Naja, dass wir ja noch individuell in unseren Texten zu lesen sind. In beruflicher Kommunikation, in wissenschaftlicher Kommunikation, in all diesen
Naja, eben
Texten.
gerade an
So.
wissenschaftliche Kommunikation habe ich gedacht und dachte, da war das ja eh nie, also da ist es ja gerade eher, dass es vielleicht eher so ist, dass es in den letzten Jahren eine Entwicklung hingab zu, du darfst auch eine Rolle spielen in deinem Text. Und aber da war es ja eher so, dass es darum geht, dass wir weit entfernt sind sozusagen von unserem Text. Und in beruflicher Kommunikation hast du vielleicht recht. In Teilen, ja. Also was heißt recht, aber kann ich dir folgen zumindest?
Wie gesagt, ich glaube auch, es ist so ein bisschen dieses, es ist ja eine es ist ja eine Bewegung, die gerade stattfindet, die längst noch nicht abgeschlossen ist, aber so die sichtbar ist. Meiner Meinung nach, und die irgendwie in manchen Bereichen einfach so langsam stärker sichtbar wird. Ich suche gerade nebenher, aber ich hab's nicht vorbereitet und ich weiß nicht, ob ich es auf die Schnelle finde. Ja, doch, ich glaube, ich hab's. Es geht um Übersetzung. Also damit sind wir jetzt auch im Bereich quasi im Bereich belletristischer Literatur, die wir für unsere Unterhaltung lesen. Also nicht irgendwie Effizienzsteigerung beruflicher Kommunikation. Und zwar okay, ja, hier ist der Verlag. Bastei Lübbe. Bastei Lübbe hat sich entschieden, jetzt mindestens bei einem Buch, das wurde öffentlich gemacht von einer Übersetzerin. Die Übersetzerin ist Ja, nein, das hier ist nur der Account, der das postet. Okay, ich krieg gerade nicht alles ganz zusammen, aber es geht um das Buch Die Freundinnen vom Magnolienhof, kleine Geheimnisse in Donners Teestübchen. Und genau, die Übersetzerin, die angefragt wurde, ist Janine Malz. Und sie wurde nicht angefragt, dieses Buch zu übersetzen, sondern sie wurde angefragt, ob sie eine KI-Übersetzung dieses Buches halt nochmal so checken und redigieren kann, ob die so grob stimmt. Natürlich für einen viel, viel geringeren Stundensatz als die Übersetzung zu machen. Und hat sie abgelehnt, hat auch dann wirklich das öffentlich gemacht, im Sinne von, das kann es ja nicht sein. Und Basta Lübbe hat jetzt wohl scheinbar das eindeutig von KI übersetzte Buch rausgebracht. Und da ist oder ist nicht irgendeine Art von Quality Control durchgelaufen. Man kann sich Lesebeispiele davon angucken und die Amazon-Rezensionen haben das Ding wirklich so gut wie es geht gereview-bombt. Also für so ein kleines Buch ist immer noch ein Bubble-Ding. Es hat gerade 30 Rezensionen, von denen sind die meisten, 85% dieser Rezensionen, nämlich ein Stern. Und damit hat das Buch gerade 1,6. Und hier ist dann auch wieder so, das ist jetzt auch wieder schon ein bisschen weg von Fehlerkultur, aber so ein bisschen dieses Ding von so, es ist ja auch wieder diese Bewegung hin zu, wir wollen gar keine Individualisiertheit mehr, wir setzen jetzt darauf, dass Maschinen das alles schneller können, aber nicht zwingend besser können, aber das besser oder individualisierter ist ja auch egal. Und dann wird dieser Prozess einfach abgebügelt, trotz der Kritik, weil halt so, ja, Übersetzung ist halt teurer, dauert länger und was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, man hört halt nochmal irgendwie eine individuelle Stimme heraus, sodass dieses Buch auch in eine Fremdsprache übersetzt funktioniert. Das ist offensichtlich nicht mehr so wichtig. Und das ist dann ja auch was, so dieses, ein weiterer Automatisierungsprozess, der diese Debatte kaputt macht, weil auch bei Übersetzung sind ja Schleifen drin und da wird über Fehlerkultur gesprochen, normalerweise. Da hast du dann eine Übersetzerin, die mindestens mal mit einer Lektorin oder einem Lektor zusammenarbeitet und die darüber diskutieren, ist das jetzt passend oder nicht, ist das der richtige Begriff oder nicht, passt das zum Kontext oder nicht. Und das ist in diesem Beispiel jetzt zumindest gecuttet worden. Also auch eine Diskussion über Fehler findet gar nicht mehr statt. Diese Ebene ist rausgeschnitten worden durch Technik. Das passiert momentan in super vielen Bereichen. Und das ist, glaube ich, dieses, was ich meine mit, schaffen wir gerade die Räume, schaffen wir gerade die Prozessschritte für eine Fehlerkultur ab.
Ja, und das, woran ich so doll hänge, ist, dass ich glaube, es hat das nie gegeben. Also, wir leben in Deutschland oder also zumindest solange ich das wahrnehme, ich weiß natürlich nicht, wie das früher war, in einer sehr produktorientierten Schreibkultur. Und das ist ja etwas, worüber wir auch viel reden in der Schreibdidaktik. So, sprecht über euer Schreiben, sprecht über Schreibprozesse. Vielleicht auch, was es teilweise an Universitäten gibt, die Möglichkeit, Texte schon abzugeben, bevor der Text fertig ist, also sich schon mal ein Vorfeedback zu holen. Gibt es auch vielleicht FreundInnen, so. Und das ist ja aber etwas, was viel Aufforderung braucht, weil Menschen da nicht sofort offen für sind. Dieser Teil der Überarbeitung, der jetzt einen anderen Möglichkeitsraum bekommt durch Technik, ist ja etwas, was viele einfach übersprungen haben. Also oder dem viel zu wenig Raum beigemessen haben. Und ich bin deswegen da nicht ganz sicher. Ich habe mir ja ganz am Anfang notiert, dieses Fail fast, fail cheap. Und habe mich da gefragt, welche Rolle spielt das eigentlich in der Schreibkultur? Und da auch fast ein bisschen abgesehen von KI. Also ich weiß gar nicht, ob das durch KI eine Veränderung erfährt. Weil wenn du Schreibratgeber liest, ist es ja viel dieses, Texte schreiben wir erstmal hinter verschlossenen Türen und dann erst kommst du raus. Das ist ziemlich weit entfernt von Fail Fast, Fail Cheap. Das ist eigentlich das Gegenteil.
Ich wollte auch fragen, komm. Weißt du, woher dieser Spruch kommt? Also aus welchem
Wirtschaft,
Feld?
Ne? Aus dem Startup-Bereich.
Wahrscheinlich, ne, genau, so aus dem Startup-Bereich. Und da ist das ja so für, genau, und im Startup-Bereich wäre das ja so, man hat eine Idee und man fängt mal direkt an, so,
genau,
so
das ist dieses,
Prototyping und.
Genau, wie heißt denn das? Kommt da auch gleich drauf. Genau, es geht auf jeden Fall, genau, schnellen Prototypen, schnell rausbringen und dann um das günstig und dann überarbeiten und dann einen guten Prozess.
Genau.
Aber ich
und auch schnell genug den Stecker ziehen zu können, wenn man merkt, okay, die Idee ist nicht ausgereift, das funktioniert jetzt noch nicht, dann, aber man hat es
ja,
mal
aber
ausprobiert.
Gleichzeitig könnte das für Schreiben funktionieren.
Könnte
nämlich
es?
Was wäre denn, wenn du schnell über deine Textideen sprichst und schnell merkst, das funktioniert gar nicht,
okay.
Oder wenn du
ja
dir schon bei ersten Schritten ein Feedback holst oder wenn du überhaupt über Schreibprozesse sprichst beispielsweise und merkst, oh Mensch, da könnte ich noch was lernen. beispielsweise. Da könnte ich vielleicht doch irgendwie mehr so schreiben, wie das besser zu mir oder zu meinem Leben passt.
Ja, okay, in dem Sinne verstehe ich. Ich habe mich nämlich wirklich auch gefragt mit dem so, ist das anwendbar auf Schreiben? Weil Schreiben einfach so lange dauert. Also es ist ja egal, mit welcher Schreibstrategie wir rangehen, bis du das fertige Textprodukt hast, vergeht halt in der Regel einfach Zeit. Und selbst wenn du eine Person bist, die sehr, sehr schnell produziert, schnell ist immer relativ im Kontext langer Texte. Also so dieses, ja, und ich meine, das Fail fast ist ja so oder so. Also das ist im
Genau,
Schreiben irgendwie
fail fast,
normal.
fail cheap ist eher aus meiner Perspektive mehr Bedeutung dem Rohtext oder schon der Idee. Also es ist ja viel auch diese Idee, irgendwie spricht dann nicht am Anfang drüber, weil Leute können es dir kaputt machen, ne? Das ist vielleicht auch ein bisschen aus diesem Ideenklau und so. Aber was ist, wenn Ideen einfach auch mehr und größer werden, wenn wir drüber sprechen? Und eigentlich so einen richtigen Ideeklau ist ja auch schwierig, weil selbst wenn du die Idee, also gerade in diesem Bereich, ne, wenn du über diesen abstrakten Bereich der Textidee, setzt du den Text ja ganz anders um, auch wenn ich dir das komplette Skript meiner Arbeit gebe, als ich das tun würde.
Ja, das ist dann wieder so, dann, das berührt dann halt wieder die Feedback-Kultur. Also, und das ist wiederum verbunden mit Fehlerkultur, weil, ja, wir der Meinung sind, dass eine gute Fehlerkultur eine gute Feedback-Kultur ist. Aber das ist dann halt auch die Frage, wie viele Möglichkeiten hat man denn, früh über die eigenen Texte zu reden? Die Realität von Betreuungsprozessen in meinem beruflichen Alltag, wenn ich Menschen berate, ist, dass die teilweise händeringend versuchen, ausreichend Gesprächstermine zu bekommen. Das ist die eine Gruppe, also so gerade frühzeitig im Prozess. Oder aber, dass die Menschen, das ist die andere Gruppe, mit den Betreuungsprozessen, die sie haben, teilweise auch einfach sehr, sehr wenig anfangen können. Nicht per se unzufrieden sind, sondern einfach halt dann so, naja, Ratschläge bekommen, die halt für sie nicht das Richtige sind. Oder Sachen vorgegeben bekommen, die nicht richtig sind. So dieses typische mit, ja, schreiben Sie erstmal eine Gliederung. Und das wird dann halt jemandem gesagt, der explorativ schreibt und sagt, ich kann keine Gliederung schreiben, ich muss erstmal was anderes schreiben, sonst geht's nicht. Also so, letztlich steckt da dann ein bisschen der Kulturwandel. Man muss die richtigen Leute finden und man muss irgendwie tatsächlich auch lernen, diese Gespräche zu führen. Weil ich glaube, die können auch abträglich sein. Die können total hilfreich sein, aber wenn du an die falsche Person gerätst, sind die halt vielleicht auch Scheiße. Weiß nicht.
Ja, und ich glaube, um das nochmal weg, also ich könnte jetzt wieder was zum universitären Bereich sagen, ist da auch möglich. Also auch sowas wie, wenn du mit Text auf Textprodukte guckst, ne? Irgendwie damit, dass ich beispielsweise, was ich gesagt habe, mit den ersten beiden Hausarbeiten gescheitert bin oder angenommen, du guckst dir nur die erste an. Ja, ist nicht so richtig anschaulich, weil die erste war in England. Aber wenn du dir das anguckst, okay, hat voll den Möglichkeitsraum, da Leuten zu sagen, ey, kommen Sie mal, kommen Sie gerne, wir gucken uns das gemeinsam an, wie sind Sie denn dabei vorgegangen und so, ne? Und das wäre ein Möglichkeitsraum gewesen für Fail Fast, Fail Cheap, weil wenn du an der Stelle ein kompetentes Feedback bekommst, hast du die Möglichkeit, den Rest deines Studiums ganz anders zu arbeiten. So. Und das waren von da an ja noch einige Jahre. Und dann habe ich gerade noch mal an das Berufliche gedacht und sehe das da ganz ähnlich. Dieses, wenn du davon ausgehst, dass auch beim beruflichen Schreiben das sozusagen eine Einarbeitungszeit braucht, die gut und gerne 3 bis 4 Monate dauern kann, wenn man irgendwo anfängt, bis man sich da reingefuchst hat, ist dieses, ja, hey, cool, wenn wir am Anfang merken, dass da Fehler entstehen, ne? Ich habe echt so Schwierigkeiten, das Wort zu sagen. Ich wollte gerade sagen, dass es da ein Verbesserungspotenzial gibt. Dann könntest du theoretisch wertschätzend ins Gespräch gehen und das umsetzen. Wenn du das aber gar nicht wahrnimmst, sowas, zum Beispiel, dass auch berufliches Schreiben eine Rolle spielt. Also es erlebe ich nach wie vor sowas wie E-Mails. Ja, muss ja keiner mehr drüber reden, kannst ja jetzt mit KI machen. Aber nach auch, oder vielleicht sogar selbst erst recht, wenn du es mit KI machst, ist es halt ein Textprodukt, über das man mal reden kann.
Ja.
Berichtswesen, fraglos ein Textprodukt. Und wieso gehen wir davon aus, dass wir das einfach können? Und so weiter. Also gibt's ja viele Beispiele. Kommunikation mit anderen AkteurInnen oder so. All das sind, da gibt's viele Textprodukte, Unternehmenskommunikation, also die E-Mails, die im Unternehmen gehen. Wie schreibe ich die, dass sie gelesen werden? All das, ne? Und das ist, wenn du da einen Fokus auf den Prozess legst, also für mich ist, wie gesagt, fail fast, fail cheap, lese ich so wie, was wäre, wenn wir den Fokus auf den Prozess legen und den Prozess aber auch wirklich als ein nicht im stillen Kämmerlein sehen, sondern ein Prozess in der Öffentlichkeit, der auch kritisiert werden darf. Nicht, dass mir das leicht fallen würde, ja?
Ja, ich glaube, das ist nochmal eine ganz, ganz große Einschränkung, so wie wir jetzt gerade darüber reden, dass die Realität oft einfach so ein bisschen anders aussieht. Also das muss man ja auch wieder sagen, so dieses, manchmal sind ja diese Strukturen schon da und werden dann einfach nicht genutzt, weil sie eben noch nicht zur Normalität geworden sind. Ich kenne so viele Lehrende jetzt wieder im wissenschaftlichen Bereich, die sich bei mir meiner Meinung nach auch zu Recht oder verständlicherweise darüber beschweren, dass ihre Studierenden die Beratungsangebote, die sie haben, die freiwillig sind, nicht nutzen. Dass niemand kommt, wenn die Sprechstunde nicht verpflichtend ist, dass niemand irgendwelche Slots nutzt, dass wenn auch die Vorbesprechung nicht verpflichtend ist, das gefühlt irgendwie 2% aus dem Kurs verwenden und so. Und der Rest läuft sehenden Auges in eben all diese Fehler und kommt auch danach nicht zum Feedbackgespräch, sondern akzeptiert einfach die Note, die sie bekommen haben. Und die Leute haben das Gefühl, okay, niemand macht's. Im beruflichen Bereich teilweise sicherlich ganz genauso, dass so manchmal irgendwie Fenster gegeben werden für so Supervisionsgespräche, Feedbackgespräche, Performancegespräche, was auch immer, wie es heißt, die teilweise auch manchmal einfach nur so als eine lästige Pflicht angesehen werden, auf beiden Seiten. Nicht nur auf der Seite von der Person, die das Feedback geben muss. Das liegt irgendwie alles daran, dass wir diese Kultur, glaube ich, gar nicht haben, dass sie eben nicht Normalität ist. Ich frage mich ein bisschen, ob es jetzt zum Beispiel auch wieder durch technischen Fortschritt realistischer wird, dass wir so eine Kultur entwickeln können, weil man ja auch zum Beispiel wieder so tech-optimistisch sagen könnte, na gut, wir automatisieren uns dieses ganze Level mit Rechtschreibung und Wording, das automatisieren wir uns alles weg und dann haben wir wieder mehr Zeit für eben diese spannenden Ebenen und da dann auch ein Feedback drauf zu geben. Die Inhaltsebene, die Ebene der Eigenleistung, die Ebene der eigenen Stimme in all unseren Texten und. Ich frage mich, ob das passieren wird oder ob es halt eher so ist mit, naja gut, wir haben ja die Automatisierung, also haben wir noch weniger Anlass, so eine Feedback-Kultur zu schaffen. Ich will auch gar keine Antwort drauf. Es ist eine offene Frage, so im Sinne von, weiß ich nicht.
Das ist ein spannender Punkt. Ich fürchte, weißt du, wenn es um technische Zeitersparnisse geht, dann ist etwas, was ich mich oft frage und ich glaube, was ich auch schon mal hier in diesem Podcast so erwähnt habe, dass ich mich frage, wohin wird denn die Zeit erspart?
Ja.
Also, das ist so ein Gefühl von Momo, von den grauen Männern irgendwie. Irgendwer nutzt sie, aber keine Ahnung wofür.
Mhm. Ja.
Und beziehungsweise, ich weiß durchaus, dadurch, dass ich ja auch in diesem als freie Dozentin Referentin im Gesundheitsmanagement-Bereich unterwegs bin, dass diese Zeit, die Technik angeblich spart in diesen Bereichen, beispielsweise in Behörden, die wird dann dadurch ausgeglichen, nicht, dass man daran arbeiten könnte, was man da tut, sondern dass man dann mehr Fälle bearbeiten soll.
Mhm. Ja, genau. Das wird wahrscheinlich in fast jedem Sektor genau so sein.
Und das ist gleichzeitig haben die oft das Problem, dass sie immer wieder neue Prozesse haben. Ne, die hast, das heißt, sie kriegen ja nicht einmal Technik, die läuft dann, daran gewöhnst du dich und das wirst du kennen, weil du ja nun auch in so einem öffentlichen Bereich arbeitest. Dann ist sowas wie beispielsweise ein Dienstreiseantrag auf einmal so kompliziert, dass sich Menschen fragen, ob es sich überhaupt noch lohnt, eine Dienstreise anzutreten.
Ja.
Das ist, ich lache darüber, aber nicht, weil ich das witzig finde, sondern weil ich das traurig finde. So, das ist, also Technik scheint bisher erstmal eine Zeitersparnis und ist sie dann nicht, wird aber noch so weiter so gehandelt von höheren Ebenen. Und deswegen würde ich jetzt mal vermuten, dass die Antwort auf deine gemeinte Denkfrage und nicht zu beantwortende Frage jetzt ist einfach mal ganz klares Nein. Es wird wahrscheinlich nicht dafür genutzt, um Strukturen beispielsweise der Unternehmenskommunikation oder der Texterarbeitung zu überdenken. Also wir haben, und das ist spannend, egal was passiert, wir haben nach und wie vor dieselben Probleme. Beispielsweise Unternehmenskommunikation ist verdammt schwer. E-Mails werden rumgeschickt, da sind wichtige Informationen drin, da ist dann auch dreimal so ein wichtig, wichtig, bitte lesen, aber offensichtlich liest es niemand.
Ja.
Und das ist, da kannst du irgendwie, ja gut, dann packst du die sonst wohin, aber irgendwie geht es ja auch nicht nur darum, dass du möglichst schnell Texte schreibst, sondern es geht ja auch nach wie vor darum, dass du Texte schreibst, die für Menschen sind, die ein Mittel der Kommunikation darstellen und erst recht bei Unternehmenskommunikation. Das heißt, es geht nicht nur um Sprache und Stil und bla 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 und es geht auch nicht nur um Produktivität und so weiter. Es geht ja ganz viel darum, wie kannst du Menschen erreichen und was brauchen die Menschen eigentlich? Und keine Ahnung, wenn du so und so viele Fälle oder irgendwas zu arbeiten hast, dann hast du vielleicht auch einfach gar keine Zeit für Unternehmenskommunikation.
Ja.
Also ich glaube, Fehlerkultur braucht Zeit und obwohl wir immer technologisierter sind und theoretisch immer mehr Zeit haben müssten, ist meine Beobachtung, dass wir nach wie vor immer weniger Zeit haben.
Ja. Dem schließe ich mich an. Genau das wäre momentan auch meine Haltung, weil ich glaube, es ist wirklich in allen Bereichen so. Es ist nicht nur in allen beruflichen Bereichen auf jeden Fall. Technik führt bestenfalls zur Möglichkeit, mehr in einer kürzeren Zeitspanne zu bearbeiten, aber nicht die gleiche Anzahl an Dingen qualitativer zu bearbeiten. Das scheint nicht die Entwicklung zu sein, die wir gerade haben. Was mich tatsächlich ein bisschen schwarz blicken lässt auf genau diesen Begriff und den Bereich Fehlerkultur, leider. Positiv gesehen wahrscheinlich, dass es Menschen, die sich noch Zeit nehmen, aka wir als Schreibberater und Schreibberaterinnen, wahrscheinlich weiterhin immer mehr gebraucht werden, weil so der Berufsbereich, der existiert, weil wir einen Mangel beheben, wird wahrscheinlich nicht sich auflösen in naher Zukunft. Yay!
Ja, genau, sehe ich an guten Tagen auch so.
Ja, um vielleicht irgendwie ein bisschen versöhnlicher rauszugehen, muss ja auch nicht in jeder Folge sein, aber eben genau dieser Gedanke von.
Müssen nicht in jeder Folge persönlich sein, oder?
Nee, wir müssen jetzt nicht in jeder Folge mit so einem, hey, das ist doch super, wie die Zukunft aussieht. Es kann auch mal was sein, wo man dann wirklich eine Folge schließt und sagt, ja, ist irgendwie ein bisschen kacke. Aber so vielleicht, um so ein bisschen Hoffnung mitzunehmen, das, was du zwischendrin sagtest mit eben, also wie du skizziert hast mit so dem Möglichkeitsraum für eine bessere Fehlerkultur, die eben sich Zeit nimmt, auf die individuelle Stimme zu gehen und die quasi den Prozess in den Blick nimmt und nicht so sehr das Produkt in den Blick nimmt oder mindestens mal vom Produkt auf den Prozess schaut, die ist da. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir Möglichkeiten finden können, wenn wir es nur wollen und wenn wir damit herumexperimentieren, auch technischen Fortschritt und KI-Tools in genau so eine Fehlerkultur zu inkorporieren und sie dafür zu nutzen, statt umgekehrt uns unsere Fehlerkultur noch kaputter machen zu lassen, als sie eh schon ist. Und ich glaube, darüber müssen ganz viele Leute, auch in unserer Profession der Schreibdidaktik und auch darüber hinaus alle Menschen, die schreiben, nachdenken. Ich glaube, das ist so ein bisschen unser Mission Statement, eines unserer Mission Statements für die nächsten Jahre, wie wir das irgendwie besser machen können. Aber so, eine Skizze dafür haben wir, finde ich, also zumindest mal so eine erste Idee dafür haben wir ja sogar besprochen. Also die ist ja wenigstens da. Es ist nicht so dystopisch, dass wir sagen, ja, okay, das ist eh so, der Karren ist definitiv gegen die Wand gefahren. So, das ja auch nicht.
Na, nix ist hier gegen die Wand gefahren. Ja, Fehlerkultur ist nicht so einfach. sehe ich, beobachte ich auch an mir selber. Und deswegen immer wieder ein wichtiges Thema. Und auch immer dieses, also für mich ist es so, dass wenn ich merke, dass ich sehr angespannt auf ein Feedback reagiere, beziehungsweise ich etwas von Menschen über etwas, was ich tue, höre oder lese und dann als allererstes denke, alles klar, dann mache ich das nie wieder, dreimal tief durchzuatmen und zu sagen, okay, was wäre die andere Möglichkeit? Das ist, es ist einfach so ein, das ist tatsächlich ein, für mich ein, ja, wahrscheinlich so ein Persönlichkeitsentwicklungswachstumsding gerade. Das ist ja etwas, womit ich schon einige Jahre und zurzeit sehr intensiv wieder mit beschäftigt bin.
Mhm. Ja.
Eine eigene Fehlerkultur aufzubauen.
Mhm. Ja, ist auch nochmal ein guter Punkt, weil darüber haben wir heute jetzt in der Episode gar nicht so stark gesprochen, die persönliche, individuelle Fehlerkultur, sondern eher so das Wechselverhältnis von Fehlerkulturen in Berufskontexten oder Kontexten, in denen mindestens zwei Menschen an einem Text sind. Ja, finde ich einen guten Punkt. So, das, so, da kann uns ja niemand dran hindern, da eine gute Fehlerkultur aufzubauen. Aber es kostet auch, ja, es kostet Zeit, es kostet sehr, sehr viel Reflexion. Aber ist auch wichtig.
Ja, das lässt sich nicht von heute auf morgen umsetzen, ne? Das ist halt wirklich ein, das hat viel mit Perfektionismus zu tun. Das ist wie kleines Beispiel. Also, oder ich, ein Beispiel habe ich schon mal genannt, dieses auf LinkedIn etwas posten, das dreimal zu überarbeiten, dann nochmal durch irgendwas, keine Ahnung, in dem Fall du einen Mentor laufen zu lassen und zu sagen, okay, es ist jetzt so, und dann was ist, wenn das jetzt jemand liest aus der dieser Schreibdidaktik-Welt und dann wissen sie, dass ich nicht mal rechtschreibfrei schreiben kann. So. Und oder heute habe ich mein Feed aufgemacht bei Instagram und gesehen, dass ich in einem, auf einem Cover für ein Reel einen Kommafehler habe.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, ob ich das Cover lösche. Und dann habe ich es jetzt stehen lassen.
Okay.
Und mich halt dann aber auch gefragt, wenn das, ne, das ist ja dieses Aushängeschild dann, wenn Menschen auf mein Profil kommen, das sehen, was sagt das über mich?
Mhm, mhm, ja.
So. Ich glaube, es ist auch ein Wechselspiel zwischen, weil sich Mühe geben und Zeit nehmen und an Texten zu arbeiten, ist auch wertschätzend gegenüber den Menschen, die das lesen. Und gleichzeitig auch den Mut zu haben oder die persönliche Fehlerkultur etabliert zu haben, dass du es trotzdem veröffentlichst.
Mhm, ja. Genau. Geht auch wieder an den Punkt, den wir schon besprochen haben, mit dem so, damit man über Fehler reden kann, damit man auch früh über Fehler reden kann, muss man sie ja irgendwie auch erstmal zeigen.
Mhm. Mhm. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch Schreib-Genre unabhängig. Also, egal über welchen Bereich wir da sprechen, geht es darum, um diese Balance, da durchaus was reinzustecken und damit zu arbeiten und sich selber gleichzeitig zu sagen, okay, und ich veröffentliche oder gebe das jetzt ab oder wie auch immer, spreche darüber, zeige es anderen und mache mich damit auch angreifbar.
Mhm.
Eventuell ist tatsächlich dieser Wandel zu mehr KI-Texten hin auch ein Wandel zu weniger Personenangreifbarkeit. Außer es geht dann dahin, du kannst ja nicht mal eine KI bedienen.
Aber ja, das kommt wieder ganz auf den Anfang zurück. Mein Beispiel von, die Person wird angegriffen dafür, dass sie eine KI benutzt hat.
Ja, genau.
Und gar nicht mal, ob gut oder schlecht, momentan ist es noch so, dass sie eine KI
ja,
benutzt hat.
Das werden da wir, das bin werden ich echt wir, spannend, ich, wo wir sind in 5 Jahren.
Ich wollte gerade sagen, das wird irgendwann, glaube ich, so der Normalfall sein, dass das weniger werden wird, vermute ich auch. Außer es entwickelt sich wirklich so weiter, dass es irgendwie so ein Krieg zwischen zwischen AI-User und Non-AI-User geben wird, weil die so ganz gegensätzliche Weltanschauungen entwickeln, aber naja, sehen wir. Sehen wir wahrscheinlich bald.
Okay, ich würde sagen, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr nett über uns erzählt, uns weiterempfiehlt, uns 5 Sterne gibt oder mehr. Ich weiß nicht, ob man irgendwo mehr geben kann, aber ich dachte, falls es eine App gibt,
probiert mal 6 Sterne zu geben. Es muss doch dann drin sein, irgendwie.
Wollte ich jetzt nicht auf 5 Sterne limitieren, das wäre doch schade.
Die maximale Anzahl der Bewertungseinheit, die die jeweilige App vorsieht.
Ja. Konstruktive, auch kritische Kritik dürft ihr uns dann gerne einfach direkt schreiben. Und Vorschläge für Themenfolgen. Freuen wir uns auch drüber. Achso, und wenn ihr hier mit uns sprechen wollt, auch das.
All das.
Und noch viel mehr. Bis in 2 Wochen. Ciao.
Bis in 2 Wochen. Tschüss.